Es ist der 19. Januar im Jahr 2038, kurz vor 5. Weil du sehr früh aufstehen musst, ausnahmsweise hast du dir 3 Wecker gestellt, weil du weißt, wie schwer du aus dem Bett kommst, wenn es so früh ist. Aber seltsamerweise hat nur der 3. Wecker geklingelt, ein altes mechanisches Geschenk deiner Urgroßeltern. Verwirrt wachst du auf, greifst nach deinem Smartphone und siehst, es ist 1:15. Warum hat der Wecker geklingelt? Das Smartphone sagt auch, es ist 1970. Und außerdem ist es sehr dunkel, weil dein Licht nicht funktioniert und es ist sehr kalt in deiner Wohnung. Und als du aus dem Fenster schaust, stürzen Flugzeuge vom Himmel und die einzige Lichtquelle, die die Stadt erleuchtet, ist eine riesige Explosion am Stadtrand. Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio 257. Hallo und guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Das ist Andreas Boog. Hallo.
Hallo.
Er ist schon häufiger mal zu Gast gewesen. Und wir müssen heute über ein ernsthaftes Problem reden, das wir schon mal gehabt haben und vielleicht bald wieder haben werden, nämlich ein Zeitproblem.
Also viele Leute kennen das, man hat immer zu wenig Zeit, aber manchmal, ganz manchmal läuft die Zeit auch über und das ist heute das Thema.
Manchmal läuft die Zeit über, genau. Und zwar gibt es die Befürchtung, dass die Zeit war jetzt gerade nicht zufällig gewählt, am 19. Januar 2038 um 4:14:07, dein Einsatz, Andreas?
Plus minus ein paar Sekunden, dazu
darüber sprechen wir noch. Genau, dass dann irgendwas kaputt geht. Was könnte da kaputt gehen? Was passiert da? Warum? Oder warte, lass mich die Frage anders stellen. Lass mich fragen.
Schuld an all dem sind die ersten Programmierer vor fast 40 Jahren.
Wer ist schuld?
Ja. Die ersten Programmierer, wie wir gerade gehört haben, das ist immer noch so. Du hast ja gerade mit dem Jahr 2000 Problem angefangen. Wir werden ein Jahr 2038.
Das hatte ich noch gar nicht gesagt, aber darüber werden wir auch sprechen.
Ja. Das Problem ist, Zeit muss man ja zählen. Und,
im Computer.
Im Computer. Mhm. Ne, man muss ja nachrechnen, wie spät es jetzt gerade so ist. Mhm. Und dazu zählt man. Und in der Regel fängt man irgendwann an zu zählen und sagt, okay, jetzt hier ist 0. Und dann zählt man hoch. 1, 2, 3. 4
okay.
Und so weiter und so fort.
Ist das wie bei Funkuhren? Das Funkuhren, da steht irgendwo in Frankfurt, glaube ich, so eine Atomuhr. Ich war als Kind total fasziniert davon, dass es da eine Atomuhr gibt, wo Atome gegen eine Glocke springen und die Zeit irgendwie angeben. Und dann wird das an die Funkuhr ausgestrahlt. Das ist bei Computern nicht so. Ne? Die regeln das intern.
Ja, die haben meistens Quarze für die Zeitsteuerung. Allerdings modernerweise werden sie tatsächlich von Atomuhren mit der präzisen Zeit gespeist. Ja, da gibt es Protokolle darüber, wie man übers Netzwerk eine aktuelle Zeit bekommen kann, relativ genau.
Also aber
auf Sekundenbruchteile.
Aber der Computer fragt jetzt nicht jede Sekundenbruchteile, sondern alle x Minuten oder sowas.
Ja, also jeder Computer hat seine eigene Uhr, so einen Quarzoszillator, der eine bestimmte Anzahl pro Sekunde schwingt. Und dann werden diese Schwingen geteilt, dass es genau einmal pro Sekunde so einen Puls gibt, damit hochgezählt werden kann. Und da diese Quarze nicht alle gleich sind, gibt es da Abweichungen. Und diese Abweichungen kann man korrigieren, indem man regelmäßig mal bei der Atomuhr, auch in Braunschweig, nachfragt, wie spät es eigentlich gerade wirklich ist. Und dann sagt er irgendwie, naja, seitdem du gestern gefragt hast, ist eine halbe Sekunde mehr vergangen, als du dachtest. Und dann sagt er, oh, dann muss ich mal ein bisschen schneller zählen und ab und zu mal einen auslassen.
Okay. So, und diese Zeit muss irgendwie intern im Gerät repräsentiert werden und da liegt dann irgendwann das Problem, was genau passiert da. Also, warte, stelle ich jetzt die richtige Frage, wenn ich frage, wann haben wir angefangen zu zählen?
Im Prinzip ja. Aber vielleicht nochmal, was das eigentliche Problem ist, bevor wir zu kommen, wann wir angefangen haben zu zählen, weil das ist ja unterschiedlich.
Oh.
Das Problem ist, dass so ein Computer ja nicht unendlich viel Speicher hat. Und insbesondere, wir haben es gerade gehört, die alten Programmierer sind schuld. Früher war der Speicher sehr, sehr knapp. Ne?
Ja.
Heutzutage, wenn man eine WhatsApp-Nachricht rausschickt, dann werden da mehr Daten durch die Gegend geschickt, als in den 70er Jahren ein Computer überhaupt Speicher hatte insgesamt.
Okay.
Und dann
nutzt kein WhatsApp, Leute. Andere Diskussion.
Ja. Es gibt Schlimmeres, aber es gibt auch viel Besseres.
Es gibt immer Schlimmeres.
Jedenfalls haben sie sich damals gedacht, und dann fangen wir vielleicht mal mit dem Jahr 2000-Problem an. So eine Jahreszahl ist ja ganz schön lang. Ja? Also 1.1.1970, 2.1.1970, 3.1.1970. Da ist ja immer diese 19 drin, das kann man da weglassen. Wir nehmen bloß die letzten beiden Stellen. Machen ja viele Leute heute auch noch gerne, wenn sie irgendwo unterschreiben, heute ist der irgendwie 23.05.18. Ja. Jeder weiß, damit ist 2018 gemeint. Und das haben sie sich damals auch gedacht. Das weiß doch jeder, wenn ich da 75 hinschreibe, dass doch 1975 gemeint ist. Und dann haben sie gesagt, die 19, die speichern wir nicht mit. Ja, da haben wir zwei Ziffern gespart. Das ist viel, ja, wenn man das mal hochrechnet. Ja, das sind Tausende von Mark. Und deswegen haben die das gemacht.
Ja.
Und denen war natürlich klar, dass 1999 das irgendwann vorbei ist, der Spaß. Und wenn es dann auf 2000 umspringt, der Computer da plötzlich 00 im Speicher zu stehen
hat. Warte, das war denen klar und sie haben es trotzdem gemacht?
Das ist alles 30 Jahre weg. Das ist doch ewig.
Ja. Okay. Ja. Warte mal, aber der würde mich schon an der Stelle interessieren. Also wir dürfen nicht vergessen, wir müssen nachher nochmal klären, warum das 2038, was ja eine völlig krumme Zahl zum Problem ist. Wir vergessen euch nicht, Leute. Wir machen das auch. Aber jetzt sind wir gerade.
Wir fangen mal mit dem einfachen Beispiel an, was verständlich ist, ne? So direkt.
Ich glaube, andersrum wäre es einfacher gewesen, aber egal. Was mich jetzt interessieren würde, ist, weiß man in der Legende, ob die Programmierer gesagt haben, ja, naja, also irgendwie zwei Zahlen reichen. Oder ob die Manager gesagt haben, Leute, programmiert das möglichst zeiteffizient, weil dann können wir Geld sparen.
Ich denke, man weiß es nicht. Aber es ist auch sozusagen, es ist eine naheliegende Entscheidung. Ne? Da kam ja nicht irgendwann der globale Programmier-Superdiktator und gesagt, ihr müsst das alles so machen. Ja? Ja. Sondern viele Leute sind unabhängig voneinander auf die Idee gekommen, dass man diese beiden Bytes doch sparen kann. Weil okay. Also das konnten sie sich einfach nicht vorstellen, dass die Software, die sie da heute schreiben, in 30 Jahren noch läuft. Du musst überlegen, 1970, ja, da war gerade, also das war die Raumfahrt-Epoche, Computer gab es gerade erst so. Ja? So
lustigerweise, hast du das letzte Chaos-Reide gehört?
Nee.
Da ging es um Banken. Da habe ich exakt diesen Satz gehört. Die Leute konnten sich gar nicht vorstellen, dass die Software dann noch
das läuft. Okay. Das wusste man nicht. Ne? Also in den 60ern, ja, Mondlandung und so, das war alles ein paar Jahre später. Die ganze Raumfahrt in den 60ern hat überhaupt erst die Integrationsdichte gebracht bei den Schaltkreisen, dass man mal größere Computer bauen konnte und überhaupt sich mehr als vier Computer auf der ganzen Welt durchsetzen konnte. Mhm. Und das war alles super frisch und super neu. Das haben die sich nicht gedacht. Das haben die sich nicht vorstellen können, dass in 30 Jahren alles noch da ist.
Okay, dann gab es aber irgendwann das Problem.
Dann gab es irgendwann das Problem.
Und ne? Das Problem war dann einfach, dass bis jetzt niemand daran gedacht hatte, dass ja möglicherweise diese zwei Zahlen zu Ende sind.
Genau, so, also das, ich denke, also wie gesagt, die Leute wussten das wahrscheinlich schon, ne? Und dann war es irgendwann 1980, dann war es 1990 und dann war es 1995 und diese Software lief immer noch. Und dann kamen also auch die ersten Programmierer und meinten, du Chef, wir müssen aber was machen.
Ja? Warte mal. These, ich habe die Geschichtsschreibung nicht mehr ganz im Kopf, These ist sozusagen, Mitte 99 haben die ersten Leute angefangen, ernsthaft drüber nachzuarbeiten, aber Cliffhanger, darüber reden wir später und jetzt, wo wir wissen, was das eine Problem ist, erklärst du, was das andere Problem ist. Warum haben wir am 19. Januar 2038 um 4.14 Uhr und ein paar Sekunden, das ist ja, also weißt du, zwei Zahlen und das ist jetzt eine Stelle zu wenig, das kann ich sehr einfach verstehen. Mhm. Warum es an dieser Stelle passiert, ist ja also nicht so doll offensichtlich.
Nicht ganz so einfach, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Okay. Wie unsere geneigten Zuhörer ja sicherlich wissen, arbeiten Computer mit so Bits, ja, Nullen und Einsen. Mhm. Und diese Nullen und Einsen werden zusammengefasst zu Bytes oder zu Words oder zu D-Words oder zu Quad-Words. Auf jeden Fall
das sind einfach sozusagen immer längere Ansammlungen
von Nullen und Einsen. Okay. Und zwar immer schön in Zweierpotenzen in der Anzahl. Ne? Also 8 Bits sind ein Byte, ja, damit kann man so einen Buchstabe darstellen. Oder wenn man früher konnte man damit auch zwei Ziffern darstellen. Ne? Ja. Also ein Jahr passte halt in ein Byte rein, okay. Wenn man das als eine BCD-Darstellung dargestellt hat. Jetzt gab es in den 70ern diese Programmierer bei AT&T, denen ein bisschen langweilig war. Und dann haben sie angefangen, Space Wars zu spielen. Und dann kam irgendwann auf einem Multics-System. Ne? Und da kam irgendwann ihr Manager und meinte irgendwie, ich habe ja gerade die Abrechnung vom Rechenzentrum geguckt. Ihr habt irgendwie für $75 Space Wars gespielt. Das geht aber so nicht. Und dann meinten die, na gut. Und da stand so ein Minicomputer in der Ecke. Und dann haben sie halt angefangen, für den Minicomputer sich ein kleines Betriebssystemchen zu bauen mit einem kleinen Programmiersprächchen und da das Space Wars drauf zu portieren, damit der Chef nicht immer meckert, wenn sie zocken in der Arbeitszeit. Und das große System mit der Abrechnung, das hieß Multics. Das war ein großes und mächtiges System auf großen und mächtigen Computern.
Also, ich glaube, das muss man mal erklären, ne? Dass es eine Zeit gab, wo nicht du sozusagen dich an deinen Arbeitsplatz gesetzt hast, deinen Rechner aufgeklappt hast, angefangen hast zu arbeiten, sondern es gab in einem großen Gebäude ein riesiges Gerät und das war die Steuerungseinheit für den noch viel größeren Computer, der über Arbeitsplätze angesteuert wurde und wo man Rechenzeit buchen musste.
Genau. Wo dann also Priester in weißem Gewand standen und man ehrfürchtig seinen Stapel Lochkarten hingetragen hat, bis man dran war. Und dann hat also der Priester mit seinen Handschuhen und dem weißen Kittel die Lochkarten in die große Maschine gelegt und dann ganz doll gerattert. Wenn man alte Filme guckt, wo es die ganze Zeit blinkt und rattert, so war ein Computer früher wirklich. Und dann hat man also 2 Stunden später die einzeilige Ausgabe Error zurückgekriegt und dann musste man durch seine Lochkarten durchgehen, gucken, was das Problem ist und durfte dann in 3 Tagen wiederkommen, um es nochmal auszuprobieren. So haben Computer funktioniert.
Genau. Ja. Und wichtig, die Zeit war halt sehr begrenzt, deswegen hatten diese Programmierer das Problem mit ihrem Chef. So, und dann haben sie aber angefangen mit diesem kleinen Rechner, den es doch auch schon gab, der aber wahrscheinlich nicht so doll viel konnte.
Der konnte nicht so doll viel, das war so ein bisschen, also jeder Schultaschenrechner hat heute wesentlich mehr Leistung, jeder Armbanduhr. Aber der Vorteil war, das war so ein Minicomputer, der war so groß wie so ein Kühlschrank etwa. Ne? Und den haben sie mal gebaut, da konnte man Sachen mitmachen und sie haben sich gedacht, da machen wir jetzt selber was. Wie gesagt, auf dem großen Computer lief ein System namens Multics und als Witz haben sie es dann Unix genannt, weil es war ja für den kleinen Computer, nicht für den großen Computer, also eins statt viele.
Ne? Okay.
Und dann passierte ein historischer Unfall in der Computergeschichte, weil irgendwie, das lag da halt rum, es hat sich auch niemand für bezahlt, es war eher so Forschung und dann haben die Universitäten angefragt, sag mal, wir haben ja auch so einen Minicomputer stehen, was habt ihr denn da drauf zu laufen? Na, wir haben hier so ein Unix programmiert, das könnt ihr haben. Und dann haben sie angefangen, an die Universitäten Source Code zu verteilen. Und so ist Unix ein sehr populäres Betriebssystem geworden und zwar so populär, dass bis zum heutigen Tage die Betriebssysteme, die auf unseren Computern, auf unseren Telefonen laufen, alle von diesem System abstammen.
Auch Windows?
Auch Windows.
Krass.
Ja.
Okay.
Also indirekt, ne? Es ist nicht derselbe Source Code.
Ja.
Aber die Ideen von Unix wurden von damals Deck von Digital Equipment.
Warte mal, stopp. Also, es ist nicht sozusagen derselbe Programmiercode, aber die Technologien werden da drin auch verwendet. Das heißt, es wird auch die Zeit auf dieselbe Art und Weise repräsentiert?
Auf ähnliche Art und Weise. Ich müsste, bei Windows muss ich jetzt tatsächlich nachgucken. Da haben sie bestimmt irgendwann zwischendrin mal was anderes getan. Windows hatte lustigerweise einen ganz ähnlichen Bug, nämlich den Reboot nach 32 Tagen Bug. Komme ich gleich dazu. Wenn ich erzählt habe, was eigentlich das Problem bei Unix ist, erzähle ich, was das Problem bei Windows war, bis sie es gefixt haben. Jedenfalls saßen da diese Menschen und das war so ein Computer, der so 8-Bit-Bytes hatte. Auch das war damals nicht immer normal, aber es war halt so. Und dann brauchten sie also ein bequemes Vielfaches davon und haben sich überlegt, wie zählen wir denn jetzt Zeit? Ja? Also gesagt, einmal pro Sekunde einen Zähler hochzählen, also Sekunden zählen ist gut. Wir fangen mal bei 0 an zu zählen und wir legen die 0 fest auf den 01.01.1970, 0 Uhr.
Okay.
Ja? Und damit lässt sich also sozusagen die Uhrzeit, Datum plus Uhrzeit, Sekunden genau in 32 Bit darstellen.
Das sind dann 4 Byte.
Nee, das doch. Sind 4 Byte, ja, doch, ja. In 4 Byte. Ja. Also was man dann, also klar, wenn man es ausschreibt, sind es natürlich wesentlich mehr Byte, aber es ist dann schön kompakt. Also war für damalige Verhältnisse, RAM war teuer, eine kompakte Darstellung. Ja.
Also das heißt sozusagen, wann immer der Computer nicht oder wenn eine Software die Uhrzeit wissen will, fragt sie, was ist die Uhrzeit und bekommt dann zurück eine 32 Stellen, nein, eine
32-Bit-Zahl, ja.
Eine 32-Bit-Zahl und das sind die Sekunden, die vergangen sind seit dem 01.01.1970 Mitternacht.
Genau.
Rechne dann zurück.
Genau.
Ach so, warte, und es sind 32 Bit. Was ist die maximale Zahl in Dezimal?
4 Milliarden.
4 Milliarden.
4 Milliarden irgendwas, ja.
Aha. Und das heißt also am 19.01.2038, 4:14:07 ist es alle. Sozusagen.
Dann sind die Wahrheit ist noch viel trauriger.
Die Wahrheit ist noch viel trauriger?
Die Wahrheit ist noch viel trauriger. Okay, am 19.01. sind erst 2 Milliarden Sekunden verbraucht, nämlich 2 hoch 31.
Aha.
Das 32. Bit ist das Vorzeichen.
Also warum ich lache ist, wenn man die Uhrzeit so repräsentiert, wie du es gerade erklärt hast, braucht man in dem Fall das Vorzeichen ja gar nicht.
Ist richtig, man braucht das Vorzeichen nicht.
Man hat es aber damals mitgenommen, weil 32 Bit sind ja so viel.
Es war bequemer, in Zahlen zu rechnen, die ein Vorzeichen haben, weil sonst hätte man ja umwandeln müssen. Das wäre dann wieder langsam gewesen.
Okay, verstehe.
Ja, ja, ja.
Also dann sozusagen, das heißt, wenn man sich diese, wenn man sich so Binärzahlen vorstellt, das sind ja diese, ne, also Bits, die 0 und 1 sein können. Und je höher diese Zahl geht, desto mehr Nullen werden zu Einsen. Und zu diesem Zeitpunkt wären sozusagen alle Zahlen, alle Stellen wären eine 1. Und dann würde man plus 1 sagen und dann ist es wieder bei 0. Das heißt, für das Gerät.
Genau.
Für das Gerät ist dann, wie ich es gerade in der Eingangsszene beschrieben habe, wäre dann wieder der 1.1.1970 0 Uhr.
Der 1.1.1970 0 Uhr, so ist das, ja.
Okay.
Sogenannter Überlauf, ne? Also die, das Problem haben nicht alle Programmiersprachen, manche sind clever genug, aber der Computer selber, der rechnet nicht auf natürlichen Zahlen, wie man sie aus der Schule kennt, sondern mit einem begrenzten Zahlenbereich, nämlich genau den Zahlen, die man in so einem Word oder was auch immer darstellen kann, je nachdem, was es für ein Datentyp ist. Mhm. Der läuft irgendwann über und genau das passiert da. Da läuft dieser 32-Bit-Wert über und dann ist wieder 1970.
So, jetzt habe ich vier Sachen gesagt in der Einführung, die Konsequenzen davon sein könnten, aber das war jetzt eher so, ich sag mal, Privatfernsehen. Fangen wir mal an, das Smartphone zeigt an 1.1.1970. Ist das realistisch?
Mit ein bisschen Glück wird das nicht passieren. Also die Frage ist halt, wir wissen ja von dem Problem.
Nee, dazu kommen wir später.
Ja? Ja.
Jetzt erstmal davon auszugehen, niemand guckt sich das Problem an. Alle denken, das wird schon jemand anders machen. Verantwortungsdiffusion im großen Maßstab. Und das passiert so.
Dann kann das passieren. Also die Smartphones, die wir haben, die sind, also entweder sind es Apple-Telefone, ja, oder es sind Android-Telefone. Mhm. Und Apple ist ein Unix-artiges Betriebssystem und Android ist auch ein Unix-artiges Betriebssystem. Jetzt muss man dazu sagen, dass da an vielen Stellen schon der Umzug auf 64-Bit vollzogen ist. Ja, also man muss schon ein sehr, sehr altes Smartphone haben, was noch nicht 64-Bit ist.
Okay.
Und dann bei der Gelegenheit wird dann auch dieser Zähler ein bisschen größer gemacht. Ne?
Ach so, das wird einfach weitergezählt. Nur, dass man sozusagen mehr Platz hat.
Genau, da hat man dann mehr Platz. Ne? Dann läuft das irgendwann bei 64-Bit, also so alt werden wir alle nicht, dass es überläuft. Also bei Telefonen wirst du vermutlich Glück haben. Theoretisch, vom Mechanismus her könnte es passieren, aber dann müsstest du schon ein uraltes 32-Bit-Smartphone haben und das die nächsten 20 Jahre nicht updaten.
Und das ist sozusagen, wir sprechen ja dann auch so von in 18 Jahren, das heißt, da werden die Telefone wahrscheinlich wirklich alle. So, okay, also bei Telefonen, dann war das schon mal falsch. Mhm. Das nächste ist, habe ich zwar nicht erzählt, aber eingeschoben. Das heißt, für Rechner gilt wahrscheinlich dasselbe. Also jetzt Rechner, die wir zu Hause benutzen, mein Laptop, ich weiß nicht, ob es noch Gaming-Rechner gibt, 2038.
Genau. Also da sind die Bestrebungen ja auch schon relativ weit, alles, was 32-Bit ist, eigentlich zu killen und auf 64-Bit umzustellen.
Okay.
Also
nur um das nochmal ganz klar zu sagen, das heißt, an der Stelle wird nicht das Problem geklärt, dass diese Zeit in einer Art und Weise repräsentiert wird, wo irgendwann der Speicherplatz alles, sondern da wird einfach gesagt, dann werfen wir einfach mehr Speicherplatz drauf.
Fertig. Genau. Wir leisten uns in den Zeiten der Terabytes den dekadenten Luxus, tatsächlich 8 Byte zu verwenden, um einen Zeitstempel zu speichern.
Das ist nicht viel, aber es ist trotzdem das kapitalistische Prinzip.
Ja, genau. es kann natürlich auch auf solchen Computern trotzdem Probleme auftauchen.
Ich wollte mal sagen, warte mal, vielleicht ist es auch unfair von mir. Gibt es überhaupt eine andere Lösung für dieses Problem? Also eine andere Art, Zeit zu repräsentieren auf eine Art und Weise, die nicht abhängig ist vom Speicherplatz und nicht irgendwann alles?
Also du kannst natürlich sagen, nimm dir halt so viel Speicher, wie du brauchst. Und dann ist auch absehbar, dann kannst du ausrechnen meine physikalischen Konstanten. Auf jeden Fall steigt die Entropie des Universums ja so weit, dass irgendwann sozusagen kein Leben mehr möglich ist, weil das Universum quasi den Hitzetod stirbt und du zwei Zustände nicht mehr unterscheiden kannst. Du kannst nicht mehr zuverlässig eine 0 von einer 1 unterscheiden, weil das thermische Rauschen im Universum zu groß geworden ist. Ja? Also es gibt
bis dahin wäre es eine Weile.
Das ist eine Weile. Ja. Das kannst du eigentlich ausrechnen. Dann kannst du sagen, welche Zählgenauigkeit brauche ich, wenn wir sagen, es gibt ja eine kürzeste Zeit in der Physik, ja? Die so bei 10 hoch minus 50 Sekunden in der Größenordnung liegt.
Okay.
Ja, also wenn man sagt, um die 10 hoch minus 50 nehmen wir 50 Bit, dann können wir schon mal die kleinstmöglichen auftretende Zeit präzise zählen und dann nehmen wir nochmal die nächsten 50 oder 60 Bit, wie lange wir brauchen, bis das Universum tot ist. Also ich glaube, mit 128 Bit als Zeitzähler kommen wir auf jeden Fall aus. Da sind wir safe.
Okay, gut. So, Sie hat gerade gesagt, es ist zwar also 64 oder vielleicht auch 128 Bit, wir werden sehen, aber trotzdem kann es zu Problemen kommen. Warum?
Ja, weil es ja nicht nur um das Betriebssystem geht, um die Zeit des Computers selbst, sondern auch um die Dateien, die du auf deinem Computer gespeichert hast. Es gibt ja Dateiformate und auch auf einem 64-Bit-System kann es sein, dass irgendein althergebrachtes Dateisystem, Dateiformat, Dateisysteme betrifft das auch, ne? Also, dass da die Zeit drin falsch gespeichert wird. Ja, und das keine Ahnung, am Ende deine Rente falsch berechnet wird.
Warte mal, das heißt also, wenn ich eine Datei abspeichere, lass es irgendwie ein Doc-Dokument, ein Punkt-Doc-Dokument sein, dann ist also die, wann ist dieses Dokument gespeichert worden, ist die eine Sache.
Na, auch die Zeiten, die drinstehen. Also
ach so, wenn ich so eine Tabellenkalkulation habe.
Zum Beispiel, oder eine Datenbank oder sagen wir deine Rentenabrechnung, ne?
Meine Renten, du meinst also nicht auf meinem persönlichen Computer, sondern auch an offiziellen Stellen?
Genau, weil da ist es ja ganz genauso. Also,
der Typ ist schon 1970 in Rente gegangen.
Ja, der hat vor allen Dingen irgendwie 1970 aufgehört zu arbeiten. Das macht also minus 30 Rentenjahre. Das sind also wie viele negative Rentenpunkte?
Okay.
Ja, sowas kann passieren.
Das heißt also nicht nur die Computer müssen modernisiert werden, sondern auch Datenbanken. Weitesten Sinne.
Die Software, also alles, was sozusagen anfängt mit Zeit zu rechnen, ist potenziell betroffen. Mhm. Deine Kreditverträge, ne? Also ich meine, vielleicht hast du Glück und der rechnet irgendwie, also wenn du pro Jahr 3% Zinsen auf deinen Kredit zahlst, dann zahlst du also für minus 100 Jahre.
Naja, aber wenn ich den...
Kriegst ganz viel Geld aufs Konto.
Wenn ich den Kredit 2000 aufgenommen habe, aber jetzt ist wieder 1970, ich komme durcheinander. Egal. In meiner Einführungsszene ist dann noch ein Flugzeug... Nee, es war dunkel und kalt erst in der Wohnung. Es war
dunkel und kalt.
Kann Strom... Also das sind ja diese Horrorszenarien, also Strom fällt aus, die Heizung geht nicht mehr, weil irgendwas mit dem Internet of Things ist. Ist das realistisch?
Tatsächlich ja, und tatsächlich sind da auch viele Probleme, wo nicht so einfach ranzukommen ist wie an einen Rechner, der irgendwo steht. Ne? Also so PCs werden regelmäßig geupdatet, die Telefone und so weiter und so fort. Aber so ziemlich alles, wo Elektronen durchfließen, hat ja mittlerweile eine Computersteuerung. Hm. Und diese Betriebssysteme da drin, die werden eher selten geupdatet. Also die laufen in der Industrieanlage auch gerne mal 20, 30, 40 Jahre durch. Ne? Ja, und die fässt dann keiner an.
Okay.
Ja. Und da können interessante Effekte passieren. Also es gibt viele Steuerungen, also gerade so Echtzeitsteuerungen, die darauf angewiesen sind, dass die Zeit linear hochzählt.
Ja. Ja.
Also stell dir einfach mal vor, du hast, keine Ahnung, du hast da so einen Topf mit so einer chemischen Reaktion drin. Ne? Und damit dir das nicht explodiert, musst du pro Zeiteinheit eine bestimmte Menge von einer Flüssigkeit reingießen, damit die Reaktion kontrolliert abläuft. Ja.
Dazu würde ich den Timer ja immer wieder auf Null stellen, aber
Dazu musst du das erstmal wissen, dazu musst du erstmal reingucken können. Ne? So, da ist also die Situation ist, da läuft so ein Stückchen Code, ne? Und dieses Stückchen Code wird regelmäßig getriggert, das guckt nach, seit wann bin ich denn eigentlich das letzte Mal gelaufen? Ah, das ist 823 Millisekunden her und ich muss pro Sekunde diese Menge da reinkippen, also irgendwie mal 1000 durch 823 und dann dosiert er das da rein. Mhm. Und dann stellt er sich wieder den Wecker und dann wacht er eine Sekunde später auf und sagt irgendwie, diesmal sind 1105 Millisekunden vergangen. Ne? Und der wacht plötzlich auf und dann sind minus 2 Milliarden Sekunden vergangen.
Aha,
und dann multipliziert er das mit seiner Menge, die er pro Sekunde reintun muss und dann kommt irgendein Wert bei raus. Und das tut er in seine Pumpe und seine Pumpe sagt irgendwie, nee.
Ja? Warte mal, dann ist also nicht nur realistisch, dass das Heizkraftwerk und das Stromkraftwerk ausgefallen sind, sondern auch die Explosion am Horizont, die ich beschrieben habe, könnte passieren?
Das ist ein völlig realistisches Szenario. Also wenn du,
was?
Ja, wenn du dieses Problem ernsthaft angehst, musst du dir Industrial Control Systeme angucken und zwar irgendwie bis in die Einzelheiten rein und insbesondere kritische Prozesse. Alles, was Bumm machen kann.
Also, dass das so ist, logisch.
Mhm.
Aber wird es auch gemacht?
Na, das hoffen wir mal. Also da können wir vielleicht mal anfangen. Können wir vielleicht mal anfangen, über das Jahr 2000-Problem zu reden.
Warte, im Jahr 2000 war es ja so.
Und nun wird die Zeit knapp. So knapp, dass der Präsident der Vereinigten Staaten es zur Chefsache erklärt hat.
Diese Ausschnitte, die wir heute mit dabei haben, sind übrigens aus Neues, die Computershow aus dem November 99, also kurz bevor das Jahr 2000-Problem zuzuschlagen drohte. Mhm. Da war es also Chefsache, also zumindest dann irgendwie Ende 99, was relativ spät ist.
Ja, das war vielleicht auch schon ein bisschen zu spät, das zur Chefsache zu machen. Es gibt ja bei diesem Jahr 2000-Problem teilweise die Meinung, das war ja alles gar nicht so schlimm, da ist ja gar nichts passiert, das war ja alles nur Hype. Ja. Und wenn man näher hinguckt, ist die Wahrheit, dass genau deswegen nichts passiert ist, weil viele Leute das Problem ernst genommen haben und rechtzeitig gegengesteuert haben. Ja. Es gab auch ein paar, die haben es zu spät bemerkt. Ne? Also eins meiner Lieblingsbeispiele, musst dir vorstellen, es ist der 31.12.1999. Der Ort ist das Berghain, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Berghain war, sondern eine Ruine eines Kraftwerkes in Berlin. Mhm. Und Andreas und Freunde hatten halt nichts anderes zu tun, als über den Zaun zu klettern, in diese Industrieruine einzubrechen, auf das Dach oben drauf zu steigen, sich von da das Feuerwerk anzugucken.
Aha.
Und pünktlich um Mitternacht fuhren die Feuerwehren aus der daneben liegenden Feuerwache, guckten alle ein bisschen betröppelt und fingen an, Streife zu fahren in der Stadt.
Aha.
Was ist da passiert? Die Feuerwehr, das Leitsystem der Feuerwehr, das war auch so ein alter Computer, ne, wo die Notfalleinsätze, ja, du rufst irgendwie 110 an, sagst, es brennt, dann haben die ja einen Computer, wo sie eingeben, Lagemeldungen, dann wird das übermittelt und so weiter und so fort, so, ja. So ein Leitsystem. Ne? Ja. Und das hatten die damals auch schon. Und dann kriegt da also ein befreundeter Hacker Mitte Oktober 1999 einen Anruf von der Berliner Feuerwehr, sie hätten da so einen Computer, ob er mal gucken könnte wegen Jahr 2000. Und er meinte irgendwie, 6 Wochen, ihr Spind, das mache ich nicht. War auch ganz gut so, weil wer immer sich das Projekt an Land gezogen hat, hat es halt in den Sand gesetzt. Und die Feuerwehr hatte einfach zum 01.01.2000 in Berlin kein Leitsystem mehr und ist Streife gefahren.
Holy shit!
Ja.
Wow, aber dann gab es halt irgendwie doch so Leute wie die hier.
Jeden Morgen zieht Justin Kelly in den Kampf. An der Tafel vorbei, auf der seine Mission beschrieben ist. Justin soll eine Bombe entschärfen.
Eine Bombe entschärfen, das haben ja anscheinend doch ein paar Leute gemacht.
Ja, da ist viel Arbeit getan worden. Das war bestimmt teilweise auch sehr schmutzig. Also für manche Leute war es auch sehr lukrativ. Ne? Also man muss sich vorstellen, die...
je später man den Auftrag angenommen habe, desto mehr hat es gekostet.
Ja, aber überleg mal, du hast irgendwie in den 60ern oder den 70ern IBM Mainframe Assembler programmiert. Ja. Mhm. Und bist dann so in den 90ern in den Ruhestand gegangen und dann rufen die an und sagen irgendwie, kannst mal aus der Rente kommen, wir haben da so ein Problem. Da sagst du, das ist nicht mein Problem, ich bin in Rente. Und dann fangen die an, irgendwie dir vorzurechnen, wie viel man am Tag verdienen kann. Und dann sagst du, na gut, ja. Boah, ich wollte eh schon mal, also so eine Kreuzfahrt und irgendwie ein neues Auto brauche ich auch, okay. Ja.
Wow, aber was genau musste man dann da machen?
Also es gab verschiedene Ansätze, das Problem zu lösen.
Yeah.
Und der Schwierigkeitsgrad wird halt umso größer, je älter, obskurer das System ist und je weniger Source Code man noch hat und je weniger Leute man findet, die das Programm neu übersetzen können.
Warte mal, es gab tatsächlich Maschinen, auf denen Programme ausgeführt wurden, für die der Source Code im Zweifel gar nicht mehr verfügbar ist?
Ja, das ist Kapitalismus. Ne? Überleg dir, du lässt eine Software programmieren, ne? Dann kriegst du dein Programm ausgeliefert und die Firma, die es geschrieben hat, geht pleite.
Mhm.
10 Jahre später. Und dann nochmal 10 Jahre später stellst du fest, dass in deinem Programm irgendein Problem ist.
Okay.
Und dann wird es halt schmutzig. Krass.
Was macht man in so einem Fall?
Naja, man packt seinen Disassembler aus und dann macht man da so ein Reverse Engineering drauf.
Weil
und dann
ein Disassembler Reverse Engineering, das heißt, man nimmt ein Programm, das im Computer zu der Zeit läuft, und setzt ein anderes Programm drauf und das versucht rauszufinden, was die einzelnen Programmierschritte sind, übersetzt das in so einen Maschinencode und den muss man dann lesen können?
Ja, dann nicht zur Laufzeit, das geht auch. Also es wäre dann ein Debugger. Disassembler heißt erstmal, man nimmt das Programm, ja, so ein .exe und das wird zurück in für Menschen lesbaren Maschinencode übersetzt. Und dann guckt sich das einer an, ja, der guckt also, da drauf.
Aber für Menschen lesbarer Maschinencode ist schon ein Euphemismus für jemand, der sehr viel Ahnung hat, kann möglicherweise verstehen, was da steht.
Es sind immerhin nicht mehr Nullen und Einsen. Ja,
okay.
Da steht dann sowas wie RepMovSB.
Ja. Okay, gut.
Und dann kann man da, das ist halt irgendwie, ist dann ein Sport für wenige, die sind auch entsprechend gut bezahlt. das sind Leute, die ansonsten in ihrer Freizeit Kopierschutzsysteme knacken oder Exploits für Bugs in Windows schreiben. Ne? Das ist so die Zielgruppe. Und die können natürlich auch mit einem Programm, zu dem kein Source Code mehr da ist, einen Patch bauen. Und so einen
was würde dann aber, also worin bestand der Patch? Dass man einfach gesagt hat, nee, wir benutzen jetzt für die Jahreszahlen doch vier Stellen?
Das ist die gute Möglichkeit. Also wenn du sozusagen ausreichende Flexibilität hast, dass du da vier Stellen einführen kannst, dann hast du quasi schon gewonnen. Ja.
Okay.
Source Code, irgendwie machst du eine Änderung, änderst das Datenformat, dann musst du, und da wird es halt ein bisschen eklig, du musst ja nicht nur das Programm ändern, du musst auch die dazu passenden Daten ändern. Und wenn du dann in der Lage bist, hier so ein Konvertierungsprogramm zu schreiben, ne, und dann irgendwie beliebt ist immer zu Ostern, weil da sind drei Bankfeiertage auf einmal, das Skript durchlaufen lassen, was deine alten Daten nimmt, in das neue Format konvertiert und dann wird hinterher die neue Software hochgefahren und halten alle die Luft an, dass es noch weiter funktioniert. Mhm. Das ist so der gute Fall. Ne?
Okay.
Was sie teilweise getan haben, ist so eine Art Sliding Window, ne, dass sie was gesagt haben, dass sie sind beim Speichern von zwei Stellen geblieben und haben aber nur die Ausgaberoutinen uminterpretiert. Ja, also dass wenn dann sozusagen, wenn er 00 im Datensatz steht und der das druckt, dass er nicht 1900 schreibt, sondern sagt irgendwie, na gut, wenn es irgendwie kleiner als 70 ist, dann ist wahrscheinlich 2000 irgendwas gemeint.
Mhm.
Das entsprechend abpasst, also dass dann irgendwie 2000 ausgegeben wird, obwohl 00 gespeichert wird.
Ja, okay.
Das schiebt natürlich das Problem nur nach hinten raus. Ne? Also alle paar Jahrzehnte hat man das Problem dann wieder und man hat dann auch noch das Pech, dass man ein individuelles Problem hat. Also kein Problem, wo die ganze Welt drauf aufmerksam wird, weil das Jahr 2000 Problem, sondern irgendwie, dann hast du halt ein Jahr 2040 Problem oder ein Jahr 2070 Problem und weißt es nicht.
Also warte mal, das heißt, es ist theoretisch denkbar, dass du hast ja gerade über diese so Industriesteuerungssysteme gesprochen, wo halt so Code drin ist, der nicht so oft angeguckt wird, dass an irgendeiner Stelle eine völlig arbiträre Entscheidung getroffen, wo jemand hat gesagt, naja, 65 ist ja auch eine schöne Zahl.
Ja, genau.
Und dann ist es, ach, wow.
Ja.
Okay. Das klingt ja hervorragend. So, also man kann also zwei Sachen, man hat damals gesagt, also vier Zahlen, das ist die gute Lösung, dann ich baue mir eine beliebige Grenze ein und sage so, ab dann war wahrscheinlich nach 2000 gemeint, schätze ich mal, so mein Daumen gepeilt. Noch was? Oder sind das quasi die beiden?
Das sind so die grob die wichtigsten Lösungen.
Ja. Okay. Und das hat ja tatsächlich auch.
Achso, genau. Es gibt natürlich noch Wegschmeißen und komplett neu machen als Lösung. Ja. Einstampfen, neu programmieren.
Okay. Ich suche gerade noch was. Moment mal. Weil die Sache mit dem Jahr 2000-Problem war ja dann, dass es doch relativ gut funktioniert hat.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Wechsel ins Jahr 2000 hat weltweit bisher keine nennenswerten Computerprobleme gebracht. Zentrale Bereiche wie die Wasser- und Energieversorgung, die Telefonnetze, das Bankensystem und der Luft- und Bahnverkehr liefen reibungslos weiter. Experten hatten eindringlich vor einem Chaos gewarnt. Rechner, die mit zweistelligen Jahresangaben arbeiteten, könnten das Datum 2000 als 1900 interpretieren. Erst im Laufe des Jahres werde sich zeigen, ob die Systeme der Umstellung standhielten. Der Krisenstab der Bundesregierung sieht dagegen keine ernsthaften Schwierigkeiten mehr.
Also A, vielen Dank an alle Leute, die sich da mal drum gekümmert haben. B, werde ich schon hellhörig, wenn man sagt, keine nennenswerten Computerprobleme. Gab es denn Dinge, die passiert sind? Weißt du von? Also wir haben gerade schon gehört, die Feuerwehr musste Streife fahren, weil sie zu spät Fachleute gefragt hat, ob sie mal fixen können. Weißt du noch von anderen Dingen, die da schief gegangen sind?
Nee, konkret kann ich dir jetzt nichts weiter berichten.
Also das heißt, es war schon relativ in Ordnung.
Ja. Also immer so Kleinigkeiten. Ne? Dann steht dann irgendwann, das Lustigste, was ich gesehen habe, war, dann stand nicht 1900, sondern stand 1900.
muss sehr sauber programmiert gewesen sein.
Ja. Alle jetzt, Programmierer arbeiten immer sauber.
Jetzt ist es ja so mit also du hast es ja auch gerade vorhin schon gesagt, dass es im Jahr 2000 wurde, auch dann hinterher Leute gab, die gesagt haben, naja, ist ja nichts passiert, war anscheinend kein großes Problem. Mhm. Ich höre das interessanterweise jetzt gerade im Zusammenhang mit Epidemien oder drohenden Pandemien, dass so Leute mutmaßen, naja, es wäre schon gut, wenn die Menschen sich vorbereiten und die Wahrscheinlichkeit ist aber auch hoch, wenn das alle gut machen und dann nichts passiert, dass man hinterher sagt, dass so impfgegnermäßig so, naja, ist doch immer alles gut gegangen bis jetzt. Wie ist denn da bei dem Jahr 2038 Problem gerade die Stimmung?
Also das klingt halt noch verdammt weit weg, ne? Das sind ja noch 18 Jahre.
Ist das wirklich so? Weil ich habe mir wurde gesagt, dass erste Probleme schon viel früher auftreten können.
Also es treten schon erste Probleme auf, nämlich bei solchen Programmen, die Berechnungen machen, die über das Jahr 2038 hinausgehen. Also bei der Rentenberechnung, ne?
Oder AHO.
Ja.
Okay, ich werde hellhörig.
Oder bei der Kreditberechnung dann, ja.
Bei was?
Wieso? So alles, was sozusagen wo gerechnet werden muss über diesen Zeitpunkt hinaus.
Ja. Ja.
Wenn das intern halt mit diesem Zahlenformat arbeitet, hört es plötzlich auf zu funktionieren, in dem Moment, wo man halt in diesen Zeitbereich reinrechnet. Das heißt, schon heute können Probleme auftreten, die daran liegen, dass 2038 was überläuft.
Aber ist es dann einfach kaputt? Oder ist es, also weil Fehler können ja mal auf zwei Arten und Weisen passieren. Das eine ist sozusagen, da ist ein Fehler, offensichtlich ist etwas kaputt, darum müssen wir uns kümmern. Und das andere ist ja, das läuft was falsch, aber es kriegt erstmal keiner mit, weil es sieht alles richtig aus.
Ja, es kann alles passieren. Ich hatte ja vorhin das mit dem Windows erzählt, ne? Vielleicht als kleines Beispiel, so wie die Bandbreite ist. Windows zählt die Zeit intern nicht in Sekunden, sondern in Millisekunden. Ja, da wird also regelmäßig was hochgezählt. Und dann, wenn das Windows zu lange lief, ja, sowas wie länger als 32 Tage, waren es Millisekunden oder Mikrosekunden, ich muss gleich nochmal nachrechnen, ich habe extra einen Taschenrechner mitgebracht. auf jeden Fall nach 32 Tagen ist das Windows abgestürzt.
Wait. Ach so, wegen desselben Problems.
Wegen desselben Problems. Einfach, wenn du den Rechner 32 Tage lang nicht gebootet hast, dann ist es abgestürzt.
Okay.
Und manchmal ist Abstürzen ja auch durchaus wörtlich zu nehmen. Ja, es gibt also ein Flugzeug eines großen amerikanischen Flugzeugherstellers, der in letzter Zeit dadurch aufgefallen ist, dass es mit der Qualität nicht mehr so gut geht.
Fängt der mit B an?
Und hört mit Eugen auf, genau.
Ah, okay.
Da gibt es also eine Anweisung der FAA, dass man dieses Flugzeug, also die sind ja die ganze Zeit unterwegs, ne? Die werden ja quasi nicht ausgeschaltet. Ja. Also, aber dieses Flugzeug, das muss alle 30 Tage mal ausgeschaltet werden. Und zwar aus genau demselben Grund, dass es nicht einfach abstürzt.
Der Fick. Warte mal, also mal abgesehen davon, dass ich unfassbar erschüttert darüber bin, dass das überhaupt, also ich bin sozusagen, also es ist schon schlimm genug, dass sowas überhaupt passiert, aber dass dann die Ansage nicht lautet, zieht das Ding aus dem Verkehr und baut das gefälligst richtig, sondern bitte macht regelmäßig ein Reboot, das macht mir schon Angst. Und zwar so viel, dass ich vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte.
Jesus Christ.
Gotcha. Flugzeuge, die abschützen. Ach so, genau. Flugzeuge, die abschützen. Deswegen, das heißt auch, weil ich glaube, das macht man sich nicht immer klar bei diesen ganzen Computersachen, dass man, es gibt einfach Dinge, die funktionieren nicht, wenn die Computer darin nicht funktionieren. Weil man würde ja eigentlich denken, so, also ja, wenn das Flugzeug nicht die Zeit weiß, nicht so geil, aber fliegen kann es zur Not auch ohne. Aber nein, kann es nicht.
Ja, es können Dinge passieren. Also und die Wirkmechanismen können die unterschiedlichsten sein. Also es gibt, in dem Fall war es nicht die Zeit, die übergelaufen ist, aber es ist eine schöne Geschichte, die auch mit dem Überlauf von Werten zu tun hat, deswegen erzähle ich sie. Der Absturz der Ariane 5, die beim ersten Flug, ne, da haben sie
War das bemannt oder unbemannt?
Das war zum Glück unbemannt, das war der erste Testflug. Ne? Ja, da ist das Ding leider explodiert.
Ja.
Und zwar war die Ariane 5 größer, schneller und stärker als die Ariane 4. Mhm. Und jetzt wurde aber Code aus der Ariane 4 mitverwendet. Und da war so ein kleines Stückchen Software, das irgendeine Berechnung durchgeführt hat. Und das wirklich Schlimme ist, dieses Stückchen Code wurde bei Ariane 5 nicht mehr wirklich gebraucht. Es lief einfach nur so mit. Und weil sie schneller flog, ist also dieser eine Wert übergelaufen, weil also war nicht genug Platz für die Geschwindigkeit, die Rakete erreicht hat. Und weil das sehr sorgfältig geschriebene Raumfahrtsoftware war, ist es also nicht einfach still und leise übergelaufen und dann ist was passiert oder nicht, sondern das System hat ordnungsgemäß gemeldet, jo, hier ist ein Wert übergelaufen. Und da gab es eine Fehlerbehandlungsroutine, die hat gesagt irgendwie, hups, da ist ein Fehler aufgetreten, den kenne ich nicht, was machen wir denn jetzt? Notfall, 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 wir sprengen jetzt die Rakete.
Ja, also das, die, oh Gott, das ist so bitter. Also das heißt ein Stück Code, das Geschwindigkeit gemessen hat, die eigentlich niemand braucht an der Stelle, hat dann ausgelöst, dass die Rakete sozusagen absichtlich zur Explosion gebracht wurde.
Kontrollierte Sprengung als sozusagen letzte Sicherheitsmaßnahme für, wir haben das System nicht mehr unter Kontrolle. Ne?
Wow, ja. Das ist bitter.
Ja. Und solche Geschichten können halt nahezu beliebig passieren. Überall, wo Computer drin sind, kann dir sowas passieren. Bei dem Jahr 2038 Problem.
Ich bin ein bisschen sprachlos. Das macht mir große Angst. Aber wird dann jetzt schon dran gearbeitet?
Wahrscheinlich noch nicht mit dem ausreichenden Nachdruck, außer dass sozusagen, wenn man die Gelegenheit hat, ein System auf 64-Bit umzuziehen, ja, dann ist das immer ein Grund, neben vielen anderen das zu tun. Dann ist man das einfach los.
Okay, das heißt aber sozusagen, also wenn wir jetzt von Maschinen reden, die groß genug sind, die man, also wo der Grundspeicher ist, wie ist das denn bei diesen ganzen Steuerungsmechanismen oder Steuerungshardware, die in halt so Kraftwerken, was auch immer drin sitzt, ist man da mittlerweile auch so weit, dass Speicherplatz egal ist, also dass einem die 64-Bit nicht wehtun, oder gibt es noch Systeme, die darauf angewiesen sind, dass so kleine, also weil ich frage mich gerade, ich habe ja so eine Smartwatch irgendwie am Handgelenk, die wird wahrscheinlich auch 64-Bit sein, oder?
Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber vermutlich schon.
Aber es würde dich nicht überraschen, wenn es so wäre, weil die Technik
sozusagen weit genug ist. Es würde mich nicht überraschen, es kann aber auch sein, dass es noch ein 32-Bit-System ist. Ja.
Aber sozusagen, aber selbst wenn es so wäre, ist es eine Frage der Zeit, dass aber man sagt, also in 3 Jahren sind die auch so. Genau. Okay.
Aber deine Waschmaschine ist mit Sicherheit noch kein 64-Bit-System.
Okay.
Also gerade in dem Embedded-Bereich, da ist halt richtig Arbeit und da muss man sich auch drum kümmern. Also alles, was Steuerungssysteme ist, was halt irgendwie 20 Jahre unbeachtet in der Ecke steht. Ne? Ein Freund von mir guckt sich ja beruflich gelegentlich Computer an, also macht so Audits und der erzählt auch, er war mal in einer Chemiefabrik, hat sich da so Rechner angeguckt und da stand in der Ecke so eine alte PDP. Das ist irgendwie dieser Rechner, wo irgendwie die Herrschaften damals ihr Unix entwickelt haben, weil sie spielen wollten. Das war auch so eine PDP, die stand da also rum. Und da fragt er, was ist denn das? Ja, weiß keiner so genau, aber der Typ, der mein Vorgänger war, hat gesagt, irgendwie, ich soll es nicht ausschalten, das wäre nicht so gut.
Was?
Ja, wie lange ist denn der schon nicht mehr im Unternehmen? Na, so 10 Jahre. Mhm, okay. Dann haben sie sich angeguckt, was das Ding macht. Das war dann tatsächlich die Steuerung für dieses Chemiesystem. Wenn es ausgefallen wäre, wäre die Plastik in den Leitungen hart geworden. Man hätte das Werk abreißen müssen für einen 3-stelligen Millionenbetrag. Immerhin wäre es nicht explodiert, aber...
Was?
Ja, sowas passiert da draußen. So Rechner werden vergessen, auch dass sie wichtig sind, werden vergessen. Ne? Da wird dann so Cargo-Kalt-mäßig gesagt, oh, fass es nicht an.
Ja? Also ich habe neulich sozusagen von einer, also völlig, völlig undramatisch, also undramatisch in dem Kontext von irgendwelchen Millionenschäden, aber so eine kleinere Society, die Dinge getan hat und die umgezogen sind. Und ich habe für die ab und zu was gearbeitet und habe gefragt, so hey, letztes Jahr hattet ihr noch dieses, also es war schon ein bisschen klobig, aber es war dieses Online-System, was wir benutzt haben, diesen als wir umgezogen sind, ist der Server irgendwie weggekommen. Keiner wusste, wo sozusagen auf welchem Rechner das läuft. Wir haben halt einfach ein paar Rechner aussortiert, weil wir sind ja umgezogen, kann man ja auch, ne, so, da war es irgendwie drauf. Und das ist, also das finde ich schon witzig und das ist aber nicht schlimm, aber
ja. Das geht auch im Industriemaßstab, ja.
Das geht auch im Industriemaßstab, aber das, ich verstehe das nicht. Ich bin ja Fan von, dass man ab und zu dahin kommt, dass man sagt, vielleicht müssen wir den Kapitalismus anzünden. Ist das hier auch der Fall? Also weil, wie kann ich denn eine Firma betreiben und zulassen, dass sowas passiert?
Ja, weißt du, wenn du für Quartalsergebnisse verantwortlich bist und nicht für das, was in 10 Jahren passiert,
ja.
Wenn du daran gemessen wirst als Manager, dann sind halt Sachen schwierig. Und das betrifft auch andere Steuerungssysteme. Also ich glaube nicht, dass es anders wird, wenn man irgendeine Art von Monopolwirtschaft, also nicht, dass Kapitalismus besonders toll wäre, aber das ist ich halte das für ein grundsätzliches Problem von Organisationen, dass es schwer ist, das Know-how so zu halten, dass man hinterher in der Lage ist, auch 20, 30, 50 Jahre in der Zukunft noch richtige Entscheidungen zu treffen.
Also da geht es anscheinend ja also hier auch nicht mehr so sehr darum, machen wir das in diesem Jahr, also machen wir das jetzt gleich, sondern eher sozusagen das im Schirm zu haben und zu sagen, hey Leute, wir müssen es halt irgendwann mal angehen und wir dürfen es halt nicht vergessen.
Genau, vor 2038 muss echt mal jemand alle Steuerungssysteme angucken, die so eingesetzt werden.
Und wie kommen wir dahin? Oder andersrum gefragt. Es ist ja anscheinend so, das hat es ja beim Jahr 2000-Problem auch gesagt, dass es sozusagen schon Programmierer gab, die gesagt haben, ja, hey, vielleicht sollten wir mal und dann war es nicht so. Hat die, um bei dem Tech-Priester-Vergleich nochmal zu bleiben, hat die Kaste der Programmierer denn sozusagen, wie sagt man heutzutage, Lifehacks, wie man da hinkommt, dass diese Systeme aktualisiert werden? Kann man seinen Manager-Chef dazu zwingen?
Ja, also wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich sie polieren und würde sehen, dass so gegen 2037 das Innenministerium dann in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium eine Awareness-Kampagne startet in den Unternehmen und gleichzeitig im Rahmen der Regulierung für kritische Infrastruktur Vorschriften gemacht werden, da doch mal reinzugucken. Und dann wird so gegen Mitte 2037 den Managern auffallen, dass, hups, es sind ja bloß noch 6 Monate Zeit. Und dann werden sie also ganz schnell versuchen, das zu fixen. Also das ist ja kein unbekanntes Problem. Ne? Es sind jetzt nur 18 Jahre und wir reden darüber. Und das wissen die natürlich auch. Und auch Leute, die so...
Merkt euch, wo ihr es zuerst gehört habt.
Gibt es auch ein tolles Wort für, habe ich neulich gelernt. Also das Fachwort für eine endliche Zeit, die man zählt, die dann irgendwann überläuft, ist Epoch oder Epoche. Mhm. Und 2038 ist dann die Epocalypse. Also, the Apocalypse es ist in den Köpfen der Leuten schon drin. Ich denke, das wird auch rechtzeitig ankommen. Ein paar Leute werden es verschnarchen und dann werden Dinge passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass nicht alle von dir beschriebenen Szenarien im Eingang gleichzeitig auftreten, ist dann doch relativ hoch.
Okay, können wir uns erstmal entspannen.
So mittel. Außer die Leute, die für die Systeme verantwortlich sind, die sollten das vielleicht auf dem Schirm haben und sich auch wirklich kümmern.
Also, liebe HörerInnen, falls ihr jemand seid, der für solche Systeme verantwortlich ist, diese Sendung hört, macht euch an die Arbeit. Liebe anderen HörerInnen, falls ihr nicht so seid, dann gibt es jemanden zu hören in eurem Umfeld, der vielleicht die Verantwortung endlich übernehmen sollte. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Musik und dann kommen wir nochmal zurück. Und die Musik kommt von World Beethoven.
Thank you.
So, also apropos Zeit, das ist schon auch sehr, sehr witzig, das wird wahrscheinlich das kürzeste Chaosradio aller Zeiten, weil wir gerade festgestellt haben, wir sind eigentlich sozusagen mit dem eigentlichen Problem schon durch, also falls ihr jetzt gerade denkt so, oh Gott, ich muss dringend meine Infrastruktur umbauen, das könnt ihr sozusagen jetzt gerne machen, das Wichtigste haben wir besprochen, wir machen jetzt sozusagen noch sozusagen einen kleinen Ausfall und ein bisschen drumherum Geschichte. Das eine ist, als ich am Anfang sagen wollte, dass das Problem ja um 2038, an diesem Tag um 4.14 Uhr und 7 Sekunden auftritt, hast du gesagt, nein, das weiß man gar nicht so genau. Das verwirrt mich jetzt sozusagen oder hat mich da verwirrt, weil du hast ja vorhin erklärt, Unix-Zeit fängt an zu zählen beim 01.01.1970 um 0 Uhr, 0 Uhr, 00. Wie kann es dann Abweichungen geben in der Zeit?
Ja, die Antwort ist eigentlich relativ einfach, die heißt Schaltsekunde. Und zwar dreht sich die Erde ja nicht alle 86.400 Sekunden einmal um sich selbst,
ja,
sondern nur fast und ja, leider auch nicht regelmäßig gleichmäßig. Ne?
Okay.
Und da gibt es also Menschen, die dafür zuständig sind, zu messen, wie schnell sich die Erde wirklich dreht.
Okay.
Und dann gelegentlich mal eine Schaltsekunde einzufügen oder auch nicht. Ja, dann werden also die Sekunden nicht von 0 bis 59 gezählt, sondern geht es dann bis 60.
Aber das ist interessant, weil wie kriegt man das mit? Weil also ein Schaltjahr, kriegen wir alle den zusätzlichen Tag mit. Den kann man ja sagen, aber die Schaltsekunde ist mir, noch nie hat jemand gesagt, so, hey, jetzt Schaltsekunde.
Das wird rausgegeben, da wird informiert. Ne? Das ist nicht viel im Voraus, das sind immer so 6 Monate im Voraus, wird gesagt, ja, okay, am so und so vielten, um diese und jene Uhrzeit wird eine Schaltsekunde eingeführt. Und dann,
wie machen das die Computersysteme?
Also ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema.
Wait. Also, ja, aber von dem, was du in der Sendung erklärt hast bis jetzt, würde ich ja denken, du hast vorhin gesagt, also die Zeit läuft im Rechner selber und der fragt ab und zu mal nach, wie spät ist es denn? Da würde ich glatt denken, man sagt dem Rechner gar nicht, dass jetzt bald eine Schaltsekunde dran ist, sondern der fragt einfach demnächst nach und stellt fest, okay, ich gehe gerade eine Sekunde zu langsam. Nee, zu schnell.
Ja.
Wie rum? Also,
wie auch immer. Es gibt da verschiedene Lösungen für. Das Problem fängt ja damit an, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass der Sekundenwert einer Zeitdarstellung im Prinzip 61 Sekunden umfasst, nicht 60 Sekunden. Ja, also dein Programmierer kann schon mal nicht dran gedacht haben, dass da ein Wert größer als 59 für die Sekundenanzeige steht.
Oh.
Ja.
Oh, stimmt.
Ja. Das geht den allermeisten Teilen Code so und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Und jetzt ist die Frage, was hat dein Computer so für Anforderungen? So bei dem, den ich vorhin beschrieben habe, der also tröpfchenweise die Flüssigkeit in den großen Behälter gibt, damit es nicht explodiert, für den ist es ganz schlecht, wenn die Zeit plötzlich sich um eine Sekunde verschiebt. Ja,
ja.
Da kann man das nicht machen. Da gibt es dann das Konzept, dass man sozusagen ganz langsam und schleichend diese eine Sekunde über mehrere Minuten oder vielleicht auch eine Stunde so breit streicht und das langsam dann wieder gerade zieht. Viele Systeme, denen ist es einfach egal, die stellen fest, oh, ich gehe eine Sekunde falsch, ich setze das mal neu.
Ja. Aber das kann ich verstehen, aber dieses Breitrechnen verstehe ich nicht. Das heißt, man sagt dem Computer sozusagen, wenn eine Sekunde vorbei ist, warte mal noch eine Millisekunde?
Genau, da noch eine Millisekunde und die nächste Sekunde wieder eine Millisekunde.
Aber das ist ja schon auch ein Spiel mit dem Feuer, weil dann ist ja sozusagen die Minute ist ja dann eine Minute und 60 Millisekunden lang, was nur sozusagen 60.000stel sind, aber trotzdem halt mehr. Und wenn man, da muss man schon irgendwie vorher rausgefunden haben, wie viel Spielraum diese Eintropfzeit hat.
Genau. Also dann zählt man natürlich nicht bis 1001 oder so, sondern macht man den Teiler anders. Also ich hatte ja gesagt, die Zeit wird ja aus einem Quarz abgeleitet. Ja. Mit sowas wie 10 Megahertz oder sowas schwingt. Ne? 32 Kilohertz ist verbreitet, weil das kann man dann durch 2 hoch 15 teilen. Und dann dreht man da so ein bisschen dran und dann wird das alles so ein kleines bisschen gestreckt und die Zahlenwerte sehen eigentlich alle völlig in Ordnung aus, außer dass man halt für eine Weile eine Sekunde unsynchron mit dem Rest der Welt läuft, wenn man sich das leisten kann. Ne? Also die Frage, was ist sozusagen für deinen Rechner wichtiger, dass du dieselbe Zeit hast wie alle anderen, nicht eine Sekunde Abweichung plötzlich, oder ob es für dich wichtiger ist, dass die Zeit dir als Prozess kontinuierlich erscheint und ohne Sprünge drin.
Also ich muss ganz ehrlich, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil das ist in der Tat eigentlich das Gruseligste, was ich heute gehört habe, weil das so ein Punkt ist, ich kriege das ja als, wie gesagt, als Normalmensch gar nicht mit, dass eine Schaltsekunde ansteht. Da können wir vielleicht irgendwie in den Shownotes einen Link, wo das angezeigt wird, noch verlinken, weil das finde ich ganz interessant. Ich würde auch gerne mal beobachten, was mein Handy, mein Computer dann irgendwie an der Stelle machen. Punkt. Und das deswegen ja auch, da musst du ja auch dran denken, wenn du diese Systeme baust, dass dieses Ding irgendwie ansteht.
Das ist hochgradig komplex und die meisten Leute wissen es gar nicht. Auch die Leute, die solche Systeme bauen. Also wer sich dann wirklich damit beschäftigt, also Zeitzonen sind ja noch schlimmer. Ne? Zeitzonen sind ein Grauen. Aber auch das wissen viele Leute nicht. Und das ist übrigens der Unterschied zwischen, hast du vielleicht schon mal gesehen? Nee,
bevor die Zeitzone geht, mit diesen Schaltsekunden. Wir haben ja jetzt angefangen, darüber zu reden, weil du gesagt hast, es ist gar nicht so ganz klar, ob diese 4:14 und die 7 Sekunden dann wirklich stimmt. Genau. Jetzt würde ich ja aber denken.
Mein Rechner sagt 4:14 und 8 Sekunden, weil das vielleicht schon die aktuelle Schaltsekunde berücksichtigt und im Wikipedia-Eintrag noch nicht.
Ach so. Ja. Okay. Also das heißt, es gibt schon die Vereinbarung sozusagen, dass in der Unix-Zeit die Schaltsekunden auch mitgezählt werden.
Das ist UTC. Also du kennst ja diese Abkürzung UTC für sozusagen eine Referenzzeit. Das ist Universal Time Coordinated.
Ja. Ja.
Und dieses C steht für diese Koordinierung dieser Schaltsekunden. Es gibt auch eine andere Form, UT1. Dann haben sie einfach angefangen, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, wir zählen jetzt 86.400 Sekunden für einen Tag. Und die Schaltsekunden sind uns egal. Und diese Zeit driftet dann so ein bisschen auseinander. Ne? Hat sich also seit den 60ern, seitdem das definiert wurde, vielleicht so 13 Sekunden Abweichung ergeben.
Die Vereinbarung ist eigentlich, Unix Time macht UTC.
Genau.
Und die Frage ist nur, macht mein Gerät das auch?
Vermutlich schon. Also niemand verwendet UT1, außer Leuten, die wirklich Astronomie über 30 Jahre in Sekundenpräzision tun. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass du mit deinem Computer vermutlich nicht in der Lage bist, für in einem halben Jahr einen Wecker auf die Sekunde genau zu stellen.
Holy shit. Es ist alles noch viel schlimmer, als ich dachte. Das ist auch schön, ne? Dass man also hier in so Chaosradio reingeht, denkt so, ja, also das Problem verstehe ich schon, da gibt es auch eine Lösung für, das Problem ist die Verpeiltheit der Menschen. Nee, ist es gar nicht. Es ist auch, dass Zeit eigentlich gar nicht so richtig fest definiert ist und man es eigentlich gar nicht so genau sagen kann. Das ist schon wirklich sehr seltsam. Okay, gut, aber immerhin auch hier, es gibt eine theoretische Lösung. Man muss nur gucken, dass man mit dabei bleibt. Ja,
das ist also 2038-Problem im Prinzip dieselben Lösungen, die man auch für das Jahr 2000-Problem hat. Das heißt, im besten Fall, man hat den Source-Code noch, man nutzt die Gelegenheit, macht man eine 64-Bit-Version draus, baut das neu, konvertiert seine Daten drüber, ist fertig. Im allerschlimmsten Fall läuft da halt ein 30 oder 40 Jahre altes Binary in irgendeiner VM in der Emulation, schimmelt da vor sich hin und irgendjemand muss kommen und mit dem Disassembler das Ding auseinandernehmen und gucken, dass man da was dran drehen kann.
Fangt lieber heute damit an. Jetzt ist aber so, das sind die beiden großen Probleme, ne? Also ja, 2000, 2038, das sind ja offensichtlich Probleme, die alle betreffen. Und jetzt haben wir schon gehört, naja, das ist ja das 2038-Problem, das kann auch schon früher zum Tragen kommen, wenn halt Berechnungen jetzt schon stattfinden, die darüber hinausgehen. Aber wie ich jetzt gerade noch gehört habe, gab es schon zwischendurch auch Probleme, die auch damit zu tun haben, wie Zeit verarbeitet wurde, zum Beispiel bei EC-Karten?
Ja, die EC-Karten, die hatten ein sehr lustiges Problem. Ich erwähnte ja vorhin, dass in einem Byte zwei Ziffern gespeichert wurden.
Ja.
Das ist die sogenannte BCD-Darstellung, Binary Coded Digits. Ja. Mhm. Mit 8 Bit, ein Byte, kannst du ja eigentlich von 0 bis 256 zählen. Mhm. Wenn du jetzt aber sowas wie eine 23 hast, dann musst du also erstmal anfangen, 23, muss man irgendwie 00100 und dann muss man durch die Gegend schieben, gucken, was ist jetzt meine 10er-Stelle, was ist meine 1er-Stelle. Also du musst eigentlich die Zahl durch 10 dividieren, damit du die 10er-Stelle rauskriegst und dann hast du die 1er-Stelle noch übrig. Und was man da machen kann, ist die sogenannte BCD-Darstellung. Nimmt man nämlich jeweils 4 Bit für eine Stelle. Ja, 4 Bit für die 1er und 4 Bit für die 10er-Stelle.
Okay.
Mit 4 Bit kann man eigentlich von 0 bis 15 zählen.
Ja.
Und die Werte ignoriert man aber. Ja, man sagt also, wenn da sozusagen
man will ja nur von 0 bis 9 für
jede Stelle. Wenn da 0010, 0010 steht, ist es 22, weil 0010 ist 2 und nochmal 0010 ist auch 2. Ja. Wo es eigentlich...
Ich wollte gerade sagen, eigentlich was anderes ist.
Eigentlich was anderes wäre.
Aber das wirft man dann weg, weil...
Genau. So, jetzt passiert Folgendes. Also stellen wir mal vor, du hast das Jahr 2000, du speicherst nur die letzten beiden Ziffern, in BCD-Darstellung hast du 00. Ja, jetzt nimmst du diesen Byte-Wert und rechnest den plus 1, dann bist du bei 1. Ja. 01, ja. Rechnest du plus 1, bist du bei 02. Bist du bei 09, rechnest jetzt plus 1, musst du an der Stelle aufpassen, dass du auch eine BCD Rechnung machst, das heißt einen Übertrag in die nächste Stelle, ne, dass du dann auf eine 10 kommst, weil wenn du das nicht tust, landest du nämlich bei 0a und 0a ist keine Dezimalzahl. Und das ist 2010 bei den EC-Karten passiert und dann haben da welche aufgehört zu funktionieren.
Was? Also weil sagen auf der Karte, also war das ein Problem der konkreten Karte, die ich in der Hand habe oder ein Problem bestimmter Anbieter, die das für ihre Karten so
gemacht haben? Das war meines Erachtens ein Problem bestimmter Technologiebausteine, die es nicht hingekriegt haben. Ja. Oder ein anderes sehr beliebtes Beispiel ist...
Wir grasen heute schon sozusagen die Albträume von Zivilisationsmenschen ab. Ne? Flugzeug stürzt ab, Bankautomat frisst die Karte. Also verschiedene Extremstufen, aber das sind so Zivilisationsängste, die begründet sind, wie ich heute lerne.
Warte.
Das nächste ist, ich fahre los, habe natürlich keine Papierkarte mehr dabei und mein Navi funktioniert nicht mehr.
Das wird natürlich auch passieren. Also auch das hatten wir. Ja.
Aha, okay.
Im April letzten Jahres.
Was?
Ja, GPS.
Ich war anscheinend nicht unterwegs.
Das Global Positioning System. Na, wahrscheinlich hast du wieder Glück gehabt und hast ein Upgrade gekriegt und nichts wirklich Schlimmes ist passiert. Aber das Original-GPS-System hat ein Zeitformat, wo die Anzahl der Monate die Anzahl der Wochen in 10 Bit gespeichert wurden. Also da gab es auch einen Starttermin und dann haben sie jeweils eins hochgezählt pro Woche.
Ja, warum misst man denn Wochen?
Warum auch immer man diese Darstellung?
Cool?
Ja, das ist. Ja, warum auch immer sie auf die Idee gekommen sind,
okay.
Auf jeden Fall haben sie dafür 10 Bit verwendet und dieser 10 Bit-Zähler ist halt übergelaufen und zwar im April 2019. Und nun braucht man bei GPS die Zeit, um die Position ausrechnen zu können. Ja, aus den Messwerten der Satelliten, weil die Position der Satelliten, ja, plus die Zeit erlaubt dir, die Satelliten bewegen sich, die GPS-Satelliten.
Ja.
Das heißt, du musst die aktuelle Zeit kennen, um aus der Konstellation deine Position auf der Erde ausrechnen zu können. Und wenn das halt schief geht, weil das Zeitformat nicht stimmt,
also quasi
dann bist du halt
irgendwo. Ich muss kurz fragen, weil ich verstehe es nicht ganz genau. Mhm. Also eine GPS-Software weiß quasi, wo die Satelliten zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen sollten und macht dann sozusagen, wenn es das Signal kriegt, dann weiß es sozusagen, okay,
genau,
ich bin jetzt hier, dafür muss es aber wissen, wie spät es ist.
Genau das. Also was gemessen wird, ist im Prinzip die Entfernung zum Satelliten, die Laufzeit zum Satelliten. Und daraus, welche Satelliten du mit welcher Laufzeit siehst, kannst du dann mithilfe der aktuellen Zeit ausrechnen, wo du bist.
Mithilfe der aktuellen Zeit.
Zeit, genau.
So.
Und wenn du die nicht hast, wenn die nicht stimmt, dann bist du halt nicht an der richtigen Stelle.
Oh. Wie hat sich das geäußert damals? Einfach so sagen.
Sie haben rechtzeitig alle Geräte aus dem Verkehr gezogen, weil es war wirklich ein sehr, sehr alter Standard.
Ja.
Das war auch sowas, das wussten die und dann haben sie auch vor 20 Jahren angefangen, das zu reparieren.
Okay.
Und es gab trotzdem Warnungen für Flugzeuge und Schiffe, doch bitte mal nachzugucken, ob man vielleicht noch einen alten GPS-Receiver an Bord hat.
Wow. Noch was? Oder haben wir es jetzt?
Ich glaube, langsam haben wir es.
Okay, also mit dem Zeitpunkt, aber noch eine sozusagen, eine letzte Frage von mir. Dieses Ding. Wir haben heute über Zeit geredet, ne?
Hm.
Und das Problem ist ja eigentlich, In einem Computer wird Speicherplatz reserviert, um etwas zu repräsentieren. Weil es hier um Zeit ging, ist halt auch besonders kritisch. Hm. Aber dieses Problem, frage ich mich gerade, tritt das noch an anderer Stelle auf? Also der Computer hat für irgendwas begrenzt Speicherplatz und dann, ich rede jetzt nicht davon, dass das Spiel abstürzt, weil die Grafikkarte zu schwach ist, sondern sozusagen andere Probleme dieser Schwere?
Das ist tatsächlich eine sehr verbreitete Quelle von Sicherheitsproblemen in Computern. Sagen wir mal, du bist ein Programm auf einem Computer und du nimmst Daten aus dem Netzwerk entgegen. Und du reservierst jetzt einen Speicherbereich, wo die Daten aus dem Netz reingeschrieben werden, die da so ankommen. Ja, und jetzt kommt da einer und sagt irgendwie, ich habe hier jetzt 4 GB Daten für dich. Ja, und du hast bis ein 32-Bit-System und 32-Bit kann 4 GB adressieren, sind wir wie bei den 4 Milliarden. Und du denkst dir, okay, oh, das ist toll, da brauche ich irgendwie 4 GB plus nochmal 20. Das sind dann zusammen 18. Ganz einmal übergelaufen ist. Ja. Dann reservierst du also einen 18-Byte großen Bereich im Speicher und dann nimmst du 4 GB aus dem Netz entgegen, aus dem Internet und schreibst in deinen Speicher rein. Und zwar schön über alle Datenstrukturen, die dahinter liegen, drüber.
Okay.
Und das kann der geneigte Hacker natürlich dazu ausnutzen, da das hinzuschreiben, was er haben möchte, nämlich zum Beispiel seine Software, die dann den Trojaner runterlädt und auf deinem Rechner installiert und alle deine Dateien verschlüsselt.
Okay. Das ist auch interessant, weil wir sozusagen noch im Nebenbei spazieren, eine grundlegende Funktionalität für sozusagen Betriebssysteme oder Systeme kaputt machen erklärt haben. Was ich eher meinte, sozusagen, ist, dass Ressourcen alle werden. Also zum Beispiel bei IP-Adressen ist das ja auch so. Mhm. Also wir haben häufiger im Chaos gerade schon über IP-Adressen geredet. Diese Zahlen, die aus 4 Triplets bestehen, also keine Ahnung, 191, 256, 191, 1 oder so, ist vielleicht die von eurem Router zu Hause. Und die waren ja auch alle, weil es weltweit mittlerweile so viele Geräte gibt, dass es nicht mal ausreicht, die noch irgendwie anders aufzuteilen.
Genau.
Ja, aber gibt es so eine Ressourcenprobleme noch, die anstehen, die man absehen kann? Weil Dinge sozusagen ausgezählt sind? Oder sind wir damit jetzt erstmal durch? Bestimmt, aber wir wissen noch nicht davon.
So groß wie das Jahr 2038 Problem oder dass die IP-Adressen uns ausgehen, fallen mir gerade nicht ein. Im Kleinen gibt es sowas natürlich ständig. Ja,
okay. Ja. Na gut, Andreas Bog, dann vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen.
Mir auch. Und wir sind jetzt sozusagen alle. Unsere Zeit ist abgelaufen.
Wir treffen uns dann in 18 Jahren hier und sagen Told you so.
Aber ich hoffe im guten Weg. Ne? Also damals, 2020, haben wir diese Sendung gemacht, die dann dazu geführt hat, dass die ganze Welt ordentlich geguckt hat und das Jahr 2038 Problem geklärt hat. Und dann sage ich jetzt noch das, was ich am Ende von meinem Chaos gerade immer sage, und das ist ja auch wichtig, also besonders wichtig in Bezug auf den Programmiercode, der nicht verloren gehen sollte. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! Auf deinen Partys läuft nur Krach. Verdächtig.
20 Sticker auf dem Laptop.
Verdächtig.